Und letztendlich war dein Eingangstext, den du so super ausgearbeitet hast, echt eine super Sache gewesen. Eigentlich könnte ich jetzt die Bibel zuschlagen und sagen, wir gehen über zum Lobpreis. Eigentlich hast du genau das gesagt, was die Bibel aussagt. Toll, muss man wirklich sagen. Wisst ihr eigentlich, wie toll das aussieht hier? Wir sitzen zusammen, tatsächlich. Und nicht die rechte Seite und die linke Seite, sondern tatsächlich, wir sitzen zusammen. Und für den Prediger oder für jemanden, der Lobpreis macht, gibt es nichts Schöneres, tatsächlich in so voller Reihen reinzugucken. Das motiviert einen tatsächlich. Das macht einen, das pusht einen auf. Das macht einen Mut, ja, weiterzuarbeiten, weiterzuarbeiten, weiter daran zu glauben, dass alles tatsächlich, das, was wir machen, Sinn hat. Es war ja gerade natürlich hier, was wir gerade gesehen haben, sehr, sehr traurig. Und, aber im Grunde genommen trifft es genau das wieder, was uns ja alle so ein bisschen belastet. Warum eigentlich? Und ich möchte darauf erst später kommen. Heute Morgen geht es darum, du bist wertvoll. Ich möchte die nächsten Predigten dazu gebrauchen, wir sind ja im Wechsel, Motivationsbomben reinzuschmeißen. Euch zu motivieren, nach vorne zu gucken und nicht auf das, was ich gerade so durchmache, sondern tatsächlich, Jesus sagt, schaut auf mich. Schaut auf mich. Und wenn wir wirklich unser Blick, unser Leben fokussieren auf dem, der wirklich tatsächlich leben kann, wenn wir uns darauf fokussieren und nicht auf das Negative fokussieren, tatsächlich, dann beginnt Veränderung. Hier geht es nicht nur um, denke positiv und alles wird gut, das ist Quatsch, sondern tatsächlich, konzentriere dich auf denjenigen, der dein Leben wirklich meistern kann, mit dem du dein Leben meistern kannst, der will, dass du wirklich nach vorne kommst. Wisst ihr, es ist einfacher zu sagen, es ist einfacher, Menschen runterzuputzen, so die negativen Sachen zu sehen. Ja, das ist offensichtlich. Ja, die negativen Sachen, die sieht man. Ja, und dann fängt man gerne an, darüber zu reden, über negative Sachen. Nur aber was das aus einem Menschen macht, was es aus mir selber macht und was es aus anderen Menschen macht, ist echt eine Katastrophe. Wenn ich anfange, nur negativ zu reden, über andere Menschen negativ zu reden, passiert etwas in mir, denn ich werde automatisch auch negativ. Denn Jesus sagt nämlich, das, was du in deinem Herzen hast, das kommt auch aus deinem Mund. Das bestimmt dein Leben und dein Denken. Das ist wirklich so. Besonders gegenüber meinem Nächsten. Mein Nächsten meint die Bibel nicht nur meine Frau oder mein Sohn, mein Kind, oder sondern mein Nächsten meint die Bibel damit, den ich mal gar nicht mal so gut kenne. Den ich vielleicht mal in der Gemeinde mal antreffe. Und dann so 2 Stunden mit ihnen mal zusammen verbringe. Ja, zusammen verbringen, ja noch nicht mal linke Seite und rechte Seite. Ihr wisst, was ich meine. Und dann vielleicht noch beim Kaffee ein, guten Morgen, ich hoffe, dir geht es gut, hoffentlich kriege ich jetzt keine Antwort. Tatsächlich ist es so, dass man sagt, okay, wir sind so pseudomäßig beieinander einmal die Woche. Und dann wundert man sich auf einmal, dass man etwas mitkriegt aus einer anderen Ecke, dass derjenige, über den man sowieso schon immer schlecht geredet hat, genau was Negatives gemacht hat. Habe ich doch immer so gesagt. Ist doch ein Arschloch, ne? Habe ich doch gesagt, so ist es doch. Anstatt wirklich, ja, tatsächlich, darüber nachzudenken, warum hat er denn so gehandelt? Aber darüber nachzudenken, warum er so gehandelt hat, muss ich mich ja leider mit denjenigen, über den ich ja so furchtbar gerne negativ denke, auseinandersetzen. Wisst ihr, wie schwer es ist, positiv über jemanden, den man kaum kennt, Positives zu sagen? Nicht nur, dass es mich runterzieht, wenn ich negativ über jemanden rede, böse rede, sondern es bringt auch denjenigen, der über den schlecht geredet wird, auch in ein schlechtes Licht. Denn ich behalte es ja nicht in meinem Herzen. Sondern ich rede furchtbar gerne dann mit denjenigen auch darüber, der genauso denkt wie ich. Habe ich doch immer so gesagt, oder? Karl Huber, du hast recht, Detlef. Furchtbarer Mensch. Habe ich schon immer so gesagt. Aber wie schwer ist es, über einen Menschen positiv zu reden. Warum ist es eigentlich so schwer? Weil wir uns nicht mit denjenigen auseinandersetzen. Tanja und ich haben ein Experiment vor. Ich weiß, das wird jetzt ein bisschen schwer werden, aber es macht Spaß. Und es soll einfach mal aufzeigen, wie schwer es ist. Tanja, du bist dran.
Also, ich habe mir 4 Leute ausgedacht, denen ich gleich einen Zettel gebe. Auf diesem Zettel steht ein Name, den ihr mir aber nicht sagt, sondern ihr sollt anhand des Namens die Person an drei guten, positiven Eigenschaften erklären. Und ich werde die positiven Eigenschaften da aufschreiben und dann hinterher mal sehen, ob ihr wisst, wen die Person denn meint, den die da an den positiven Dingen erklärt hat. Jeder hat ja was Positives und das Negative kann ja jeder sagen, aber ihr sollt mal gucken, ob ihr, also jeder wird das sicherlich schaffen, über die Person was Positives zu sagen. So, den ersten Zettel bekommt ihr Peter.
Zu gut für diese Welt. Wow.
Ja. Und der dritte?
Er bemüht sich wirklich, sein Leben in den Griff zu bekommen.
Stets bemüht. Merkt ihr es? Merkt ihr es? Merkt ihr es? Super. Und wer hat denn noch was Positives für Marcel über? Kommt, haut mal raus. Wer kann noch sagen, was er besonders noch gut kann? Eine super Eigenschaft. Komm. Hilfsbereit. Super. Was noch?
Der kann gut organisieren.
Guter Organisator. Marcel, stell doch einfach mal auf. So. Ja. Was ist noch? Was ist noch?
Der kann voll zupacken.
Zupacken. Immer da, wenn man ihn braucht. Gute Eigenschaften, genau.
Sehr sportlich.
Ja gut, das sieht man jetzt momentan nicht, aber kommt ja wieder. Wisst ihr, was Marcel noch ist? Unwahrscheinlich liebevoll.
Ja.
Voll Liebe. So dick wie er ist, so voll Liebe ist er. Das habe ich heute Morgen gelesen, tatsächlich. Ne? Da steht ein Witz, wirklich, da steht tatsächlich, meine Oma ist so dick, weil sie so voll Liebe ist. Und das ist eine tolle Sache. Marcel, tatsächlich, super. Daumen, also wirklich, voll Liebe. Reicht, ne? Das ist zu viel. Setz dich hin. Der Frank. Ja. Geht so. Nein, auch nicht. Nein. Nein. Ist schwer, ne? Nein. David, unser David. Wenn man sich mit David mal befasst, richtig befasst, wird man feststellen, dass er unwahrscheinlich viele, viele positive Eigenschaften hat. Den kannst du Tag und Nacht eigentlich anrufen, der ist da, wenn er da nicht arbeiten muss. Was fällt euch denn noch zum David an? David, steh doch einfach mal auf, David. Was fällt denn euch denn noch so positive Eigenschaften zum David ein? Ja. Nett. Wisst ihr, was der noch voll ist? Voll Liebe. Aber dafür ist er groß, dafür ist er groß, da geht auch viel rein. Ja, genau. Humor ist Humor. Nee, schön. Danke. Dann steckst du richtig voll Liebe. Okay, danke David, setz dich. Dolores, Dolores, steh mal auf. Dolores. Und was ist Dolores noch? Voll? Humor, voll Humor und voll Liebe. Alles gut, danke. Ja. Aufopfern. Was Dolores noch ist, was habt ihr noch so, was Dolores noch ist, so an so eine positive Eigenart, was man hier sagen will, das finde ich total toll, eigentlich den David auch und den Marcel nochmal. Was? Genau, ich kenne da noch jemanden. Ja, okay, hilfsbereit, aufopfernd, ja, über die Grenzen gehen, authentisch, lebensauthentisch, auch wenn es manchmal hakt, aber lebensauthentisch, ja, super. Die beste Lache von allen, ja, sorry, es gibt noch viele, wenn man sich wirklich, Leute, wenn ihr, ich sag immer, wenn ich mit Leuten aus Essen sofort zusammen bin und da gibt viel Streit, dann lasse ich dir immer so einen Zettel in der Hand, nehme einen Stift, wenn sie nicht schreiben können. Und dann sage ich, schreib doch mal auf alle positive Eigenschaften, die du über diesen Mann oder über diese Frau kennst. Und dann fangen die an zu schreiben. Und tatsächlich merkt man, wie so nach und nach der Druck rausgeht aus der Ärgerlichkeit gegenüber der Person. Da man aufschreibt, ich finde toll, dass er immer kommt, dass er mir geholfen hat beim Fahrradflicken und so weiter und so weiter und so weiter. Und schon merkt man, dass die positive Eigenschaften gegenüber der Person viel größer werden als die negativen. Nur negativ zu sehen ist einfacher. Warum ist es einfacher? Weil ich so geprägt bin, negativ zu sehen und nicht positiv zu sehen. Weil ich von Menschen beeinflusst bin. Gott sagt, das kommt aus unserer Vergangenheit mit unserer Schuldigkeit, die wir behaftet sind, negativ zu sehen. Das ist eine Auswirkung der Schuld, der Sünde, sagt die Bibel dazu. Das sage ich nicht, sondern sagt die Bibel. Und Jesus sagt, wir können dagegen steuern. Jesus sagt, das muss gar nicht so sein. Fange an, den Menschen so zu sehen, wie Gott oder wie ich ihn sehe. Es ist schwer, aber es ist machbar, Menschen tatsächlich ja, lieben zu lernen. Es ist machbar. Menschen, egal wo sie herkommen, anfangen lieben zu lernen. Nur ich muss mich tatsächlich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Und auseinandersetzen heißt, ich will nicht, dass das Negative beiseite geschoben wird, sondern tatsächlich das Negative zu sehen, aber das Positive nach vorne zu holen. Ja. Genau, Martina, steh mal auf. Martina, steh doch mal auf. Doch. Du bist es wert, mal aufzustehen. Genau, richtig. Martina, genau, aufopfernd auch. Immer da für die Familie. Das ist eine tolle Sache. Und manchmal hat man das Gefühl, dass alles andere dich überrennt. Und dann möchte man das mal gesehen, wie von anderen wirklich, was du an Leistung bringst. Was jeder Einzelne, der hier steht, an Leistung bringt. Was du an Leistung bringst hier in der Gemeinde, was du in deiner Familie bringst. Allzu oft wird es übersehen. Allzu oft wird einfach nur noch gesehen, was negativ läuft. Dass man eben nicht gerade läuft. Und ich möchte einfach, dass ihr anfangt, und die Bibel will und die Jesus will, dass ihr anfangt, mal positiv über denjenigen zu denken. Und ihr werdet merken, wie ihr Stück für Stück tatsächlich das Alte ausradiert. Auch nicht nur bei denjenigen, sondern auch bei euch. Wie der Gute, wie Jesus in euren Herzen immer sagt, ja, danke schön. Und du bist massiv voll Liebe. Total tolle Sache. Ich könnte, als Tanja und ich uns über dieses Thema Gedanken gemacht haben, haben uns wirklich hingesetzt, okay, wir nehmen uns mal wirklich Leute und versuchen mal über Menschen positiv, obwohl sie uns oft mal, ob das nicht immer so sauber läuft. Und wir haben uns wirklich hingesetzt und angefangen, tatsächlich positiv über die Menschen zu unterhalten. Auch für die Menschen zu beten. Hast du mal versucht, für denjenigen zu beten, den du absolut nicht leiden kannst, der dir auf die Füße getreten ist? Es ist immer einfacher, für Menschen zu beten, tatsächlich, entweder die ich nicht kenne, irgendwo in Afrika rumlungern, oder in China oder wo, oder in eine andere Gemeinde, oder da, aber hast du tatsächlich mal für einen Bruder, für eine Schwester hier aus dieser Gemeinde mal gebetet, den du nicht leiden kannst, oder der dir nicht gerade gut gesonnen ist, den du schon immer mal gerne die Meinung sagen wolltest, aber nicht die Meinung, sondern einfach mal, ich fange an, für den zu beten. Es verändert dich und es verändert die Gemeinde. Die Gemeinde, ist egal, ob du denjenigen leiden kannst oder nicht, ist ein Stück deines Leibes. Er gehört zu dir. Er gehört zu dir. Ob du nun wahrhaben willst oder nicht. Wenn er ein Kind Christi Jesu ist, ist er dein Bruder und deine Schwester, sagt die Bibel. Und somit ein Teil von dir und ein Teil von Jesus. Ein Teil der weltweiten Gemeinde. Aber ich rede hier nicht von der weltweiten Gemeinde, sondern ich rede von der Ortsgemeinde Schmiedestraße 10. Und wenn man, wir haben uns jetzt vor kurzem, haben wir Elsenklausur gehabt und wir haben uns darüber unterhalten und festgestellt, tatsächlich, was wir nicht haben, ist Gemeinschaft. Noch niemals unter den Ältesten haben wir richtig Gemeinschaft. Und das reißt Lücken in ein System, und das reißt Lücken in ein Leib rein. Es reißt Lücken rein, wenn ich anfange, über andere Menschen, die in der Gemeinde geht, schlecht zu reden. Ich meine nicht, unter dem Teppich zu kehren, was. Das meine ich überhaupt gar nicht. Mit der Liebe alles abzudenken, das ist so nicht. Das macht Jesus selbst nicht. Aber wie gehe ich mit der Situation, wie gehe ich mit den Lebensmitteln des Einzelnen um? Und wenn ich anfange, mich mit diesem Mann auseinander oder mit dieser Frau auseinanderzusetzen, mich mit dem Mann und mit der Frau zu unterhalten, werde ich merken, dass diese Frau vielleicht ganz anders ist, dass er super geile Eigenschaften hat. Und wenn ich die Eigenschaften raus habe und mich mit denen über seine positiven Eigenschaften unterhalte, merke ich auf einmal, dass er auch anfängt, mir offen gegenüber zu werden, damit ich über seine Probleme reden kann. Weil ich ihn ernst nehme. Nichts anderes macht Jesus. Wir sind doch alle hier die Bibelkenner. Nichts anderes macht Jesus. Nichts anderes, ich belege das auch gleich biblisch. Ja. Nichts anderes macht Jesus. Jesus verneint die Sünde nicht und sagt, alles halb so wild. Nee, das macht er nicht. Er spricht sie schon an. Aber wie geht er vorher mit der Person um? Und darauf kommt es an. Jesus begegnet der Frau oder dem Mann in seiner Schuld. Macht sich ihm gleich. Spielt sich nicht als der Gott auf oder als der, ich bin alles Löser, sondern kommt auf der Ebene des Menschen runter, der mit voll Schuld beladen ist. Und glaub mir, jemand, der mit Schuld beladen ist, weiß von seiner Schuld. Die muss er nicht neu entdecken, weil der Heilige Geist in ihm wohnt. Und der Heilige Geist deckt die Schuld, die Sünde auf. Es geht nur darum, wie gehe ich damit um mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester, wo ich weiß, dass da was nicht stimmt. Dass da was nicht gerade läuft. Hau ich mit negativen Gedanken rein und mache ihn schlecht, noch mehr schlecht, butter ich noch mehr unter oder tatsächlich gehe ich ran, positiv und hole ihn nach vorne. Holen auf meine Ebene, hoch, nicht runter. Wenn wir das anfangen zu verstehen, das, was Jesus meint hier, und wenn wir das in der Gemeindepraxis hineinleben, werden wir Veränderungen spüren. Nicht nur bei mir selber, nicht nur bei meinen Nächsten, sondern in der ganzen Gemeinde. dann wächst dieses Schild des Glaubens, dieser Schild der Verteidigung noch mehr. Epheser 6, Abvers 10, wer nachlesen möchte. So, aber kommen wir jetzt zum biblischen Text. Nach 5 Minuten, dann bin ich fertig. Du kannst hier sitzen. Ja, danke schön. Lass mich ja nicht predigen. Lass mich ja nicht. Hast du schon gemacht, Mensch? Darf eine Frau predigen eigentlich? Ah, nee, ist was anderes. Stimmt, ja. Passend ob. Unser Freund Petrus. Wir kennen ihn ja alle. Und so ein Typ, Petrus, den kennen wir ja alle. Also, da bin ich, da bist du, da ist die Martina, ist so Typ Petrus. Ja, also Petrus ist so der typische Urtyp für alle Charaktereigenarten eines Menschen. Jesus ist mit ihnen also unterwegs, mit seinen Jüngern, aber gerade so, Petrus hat ihn halt so richtig angetan. Man merkt das so. Er hat zwar einen Jungen gehabt, den er liebte, das war Johannes, aber so Petrus so war so sein Favorite, also sein Favorit. Und eines Tages geht Jesus also mit seinen Leuten nach Caesarea Philippi und dann laufen sie so eine Straße lang und Jesus sagt, pass mal auf, macht euch mal auf den Weg und fragt mal die Leute, wer ich sei. Und dann laufen die los und gehen in die Ortschaften rein, da war die erste Meinungsumfrage über Jesus vor allen Dingen. Ja. Laufen los, kommen in die Dörfer und fragen die Leute, wer war Jesus für euch? Und die kommen zurück zu Jesus und er setzt sich hin, Jesus macht ihm mal zu kauen, was zu essen, was zu trinken. Und Jesus fragt, was sagen denn die Leute, wer ich sei? Und dann fingen die Leute ja an und sagten, du wärst ein Prophet, du bist Elia. Und so weiter und so weiter. Und dann sagte Jesus dann, aber was sagt ihr denn, wer ich bin? Und da haut Petrus dann was raus, was echt phänomenal war. Und dann sagt er, du bist Jeshua, du bist der Messias, du bist der von Gott Gesandte, du bist der Weltenretter. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hat dir der Heilige Geist offenbart. Und hey, toll, klasse Sache. Und dann machten sich auf den Weg mit seinen Jüngern. Und dann fängt Jesus an zu erzählen und sagt, ich muss nach Jerusalem gehen, um zu sterben. Die Schuld der Welt zu tragen. Ich bin gekommen, damit ich die Freiheit ausrufe. Und dann, was sagt Petrus auf einmal? Was sagt er? Auf gar keinen Fall gehst du nach Jerusalem. Auf keinen Fall wirst du da gekreuzigt werden. Jetzt frei nach Andreas, Bibel, ja. Auf jeden Fall wirst du da nicht gekreuzigt werden. Menikele passiert dir gar nicht. Und dann dreht Jesus sich um und sagt, was sagt ihr denn zu denen? Weiche von mir, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was göttlich ist, sondern auf das, was menschlich ist. Hier spricht der Petrus nicht an. Hier spricht der Petrus überhaupt gar nicht an, sondern er weiß genau, wen er anzusprechen hat. Nämlich den Versucher. Und jetzt kommt es. Jesus kennt dich durch und durch. Er weiß genau, was mit dir los ist. Deswegen macht den Petrus da nicht rund. Er macht Petrus nicht rund, sondern er macht den Satan rund. Geh nach hinter dir. Geh hinter mir, Satan, denn du sinnst auf das. Geh hinter mir, weg. Wow. Nicht fertig. Da wird Petrus nicht fertig gemacht. Denn wir lesen nachher nichts mehr. Man hört auch nicht, dass er ihn beiseite nimmt. Und dann du macht. Hört man gar nicht. Gehen wir weiter, wir kommen nach Jerusalem, im Garten Gethsemane, wir kennen alle die Geschichte, wir sind alle biblisch unterwandert. Garten Gethsemane, der Kampf. Erstmal abendmahlmäßig vorher weg, wo dann sagte, einer von euch wird mich verraten. Und dann Petrus sagt, ich nicht. Und wenn ich mit dir in den Tod hineingehen würde. Und so weiter, und so weiter. Typisch Petrus, kennen wir ja alle auch. Ne? Wir gehen mit dir, wohin du willst. Und bis ans Ende der Welt. Wams, richtig raus damit. Was sagt Jesus zu ihm? Noch eher der Hahn kräht, wirst du mich? Dreimal bezeugen wirst du mich. Verleugnen. Moment mal, das kann doch nicht sein, oder? Vorher the top of a pop, der Christen. Ja. Und jetzt? Jesus, und dann sagt Petrus, ich nicht. Wir kennen die Geschichte. Garten Gethsemane, Jesus wird gefangen genommen, wird weggeführt. Petrus geht nach, sitzt in dem Pretorium, in den Hof. Das Feuer ist an. Der Steak wird gegrillt. Da kommt eine Frau und sagt zu denen, du bist auch einer von denen. Ich? Ich kenne den Mann nicht. Tschüss. Geht ein bisschen weiter. Beim nächsten auch. Du bist doch einer von denen. Nein, ich sprach, verrät dich doch. Ich? Kenne den nicht. Echt, überhaupt nicht. Geht wieder ein Stückchen weg. Und man rausgeht ins Pretorium, kommt eine Frau auf ihn zu und sagt zu ihm, du bist einer von denen. Du bist einer von diesen Nazaräern. Und da verflucht Petrus sich, ich kenne ihn nicht, verflucht bin ich, wenn ich ihn kennen würde. Und dann krähte der halbe Hahn. Dann krähte der Hahn. Bumm. Verrat. Massivster Verrat. Nicht anders als Judas. Massivster Verrat. Jesus wird gekreuzigt, steht auf. Jesus beginnt mit seinen Jüngern in einen Raum. Kommt rein. Und was sagt er zu seinen Jungen, zu seinen Leuten? Friede euch. Und haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Wieder kein die fertig machen. Wieder kein, ihr seid abgehauen, ihr seid Verräter. Sondern er haucht sie und sagt, Friede euch, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden. Obwohl sie so schuldbeladen waren, die Jünger, kommt er in den Raum rein und macht nicht einen negativen Spruch ihnen gegenüber. Nicht einen negativen Spruch. Einer war nicht da. Andreas war nicht da. Thomas, aber ich war auch nicht da. Aber so, und jetzt kommt etwas. Als Thomas da war und Jesus nicht da war, sagte Thomas, also die Jungen erzählten das, der Herr war da. Und Thomas sagt, wenn ich meine Hände nicht, also meine Finger nicht lege in seine Male, glaube ich nicht. 10 Tage später sitzen sie in einem Raum drin, Jesus kommt in den Raum rein und sagt, Thomas, komm mal her, gib mir mal deine Finger und tut ihn in die Hände rein. Ja? Und dann geht Thomas auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Dann sagt Jesus zu ihm, du Vollpfosten, du hast die anderen gar nicht geglaubt. Was soll ich bloß mit dir anfangen? Steht so da, ne? Ne, steht da nicht. Da steht, Friede dir. Im Originaltext steht, Friede dir. Du glaubst, weil du siehst. Und glücklich sind die, die glauben und nicht sehen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Glauben und nicht sehen. Jesus sagt kein negatives Wort für sein Unglauben. Macht er nicht. Sondern gerade im Gegenteil. So wie er Petrus zugesichert. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so bittet auch Jesus für dich, wenn du echt down bist und du nicht weiter kannst, betet Jesus für dich. Vielleicht auch oben vor deinem Vater und aus der Gemeinde heraus. Ja, deswegen ist Gemeinde so wichtig, füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Aber es ist ein anderes Thema. Und dann kommt eine Situation, wie sie am, jetzt bin ich auch gleich schon fertig, wie sie am See Tiberias sitzen. Und Jesus macht für seine Jünger, die gehen draußen fischen. Und die Netze sind voll, dann kommen rein, die Netze sind leer und Jesus sagt zu den Jüngern, passt auf, fahrt nochmal raus und wirft die Netze zur linken Seite aus. Und dann kommt er wieder rein. Und die werfen die Netze raus und merken, die Netze sind voll, voll mit Fische. Zu einer Tageszeit, wo Fischen überhaupt nicht drin war, wo nichts gefangen werden kann mittags. Auf jeden Fall, die Netze sind voll, die ziehen die Netze am Land und dann merken sie, dass es Jesus ist, aber keiner sagte zu ihm, wer bist du, sondern die wussten, wer er ist. Sitzen dann da. Und dann Jesus macht ihm was zu essen. Ein Frühstück, leckere Frühstück und Mittagessen. Und dann redet er mit Petrus. Das ist einfach Genialität. Das meine ich damit auch. Petrus war sich seiner Schuld voll bewusst, was er getan hat. Voll bewusst. Jesus wusste genau, was er machen will, würde. Wusste das ganz genau. Und jetzt sitzt Jesus mit Petrus da am Strand. Und Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Petrus sagt, ja, ich hab dich lieb, Herr. Dann weide meine Lämmer. Beim zweiten Mal fragt er ihn wieder, Petrus, ja, hast du mich lieb? Ja, ja, ich hab dich lieb. Dann weide meine Schafe. Beim dritten Mal fragt er ihn nochmal, Petrus, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles. Herr, du kennst alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann weide meine Herde. Was ein massiver Verrat war, dreht Jesus um in etwas Positives. Jesus interessierte gar nicht mehr den Verrat, den er begangen hatte, sondern Jesus interessierte das, was mit Petrus passieren soll. Was der Weg ist für Petrus. Und so ist es auch bei uns. Oft fallen wir und denken, Jesus hat mich nicht mehr lieb. Oder? Denken wir oft, oder? Oft mache ich was und denke, ob der Herr mich noch lieb hat. Glaubt mir, ihr könnt nichts tun. Ihr könnt nichts tun, dass der Herr euch nicht mehr liebt. Denn so tief ist seine Liebe. Er liebt nicht menschlich. Er liebt göttlich. Da steht Agape für. Diese Liebe hat alles gegeben, damit du eine Perspektive hast, damit du eine Zukunft hast. Er spricht deine Schuld an und ab und zu brauchst du auch das nicht anzusprechen, denn du weißt es selber. Denn Petrus hat ja auch so geantwortet. Du weißt alles, du kennst alles. Und dann sagt er nicht zu dir, jetzt geh mal noch mal in eine Buße rein und leg dich mal hin und Feierabend ist und erstmal mach mal 1000 Kilometer Weggang oder mach religiöse Sachen, sondern Jesus sagt zu ihm, komm, steh auf, folge mir nach. Wir können 1000 Mal fallen, 1000 000 Mal fallen, steh auf, richte deine Krone und lauf weiter. Bleib nicht liegen. Denn wenn du liegen bleibst, ist nämlich genau das, was erreicht werden soll, nämlich, dass du nämlich übrigens unfähig bist. Hast du mal 2 Wochen in meinem Bett gelegen, intensiv, und hast dich nicht bewegt? Dann mal wieder aufstehst, dann hat man 7 Tage gelegen im Bett, die konnte gar nicht mehr laufen. Deine Muskulatur, alles ist eingeklappt. Du musst wieder laufen lernen, musst wieder dich wieder aktiv machen. Und so ist oft bei uns auch, wenn wir schuldbeladen sind, wirkt es wie ein Stein, wie lähmend. Es lähmt uns. Und wir denken, Jesus mag mich nicht mehr, Jesus will mich nicht mehr. Deswegen halte ich mich lieber aus allen zurück, setze mich zwar hin, aber ich sage, ich mache nichts mehr. Das ist genau das Verkehrte, was du machen kannst. Stehe auf, sag Jesus das, was dich bedrückt. Gebe ihm die Schuld und mach dich in Bewegung, setz dich in Bewegung. Und du wirst merken, dass dein Leben positiver wird. Du bist wertvoll. Jesus hat sich für dich geopfert. Du bist so viel wert, dass man das gar nicht bezahlen kann. Das konnte nur mit einem Geld bezahlt werden. Nein, nur mit einem Mittel, mit seinem Blut. Mit einem Opfer, Jesus selbst. Gott selbst opfert sich in seinen Sohn. So teuer erkauft bist du. So wertvoll bist du. Es gibt keinen Preis der Welt, der dich ersetzen kann. Du bist es wert. Diese Gemeinde, jeder Einzelne, der hier sitzt, ist es wert, eine Zukunft zu haben, eine Perspektive zu haben, nach vorne zu gehen, eine Gemeinde zu haben, die ihn betreut, ihn trägt. Aber Jesus sagte mal etwas, was mich persönlich sehr zum Nachdenken brachte. Als ich anfing eine Zeit lang über Menschen negativ zu denken, dann gab es einige Leute auch hier in der Gemeinde. Und ich war fuchsig, ich war wütend. Weil einfach ich in meinen Augen gesehen habe, die sind viel zu faul. Die könnten mehr. Und hat Jesus zu mir gesagt, Andreas, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Und wie es ganz Holz damals nicht war. Den ganzen Balken bei dir nicht war. Du bist ein Heuchler, sagt er zu mir. Du bist ein Heuchler. Zieh zuerst den Splitter aus deinem Auge und dann frage deinen Bruder, steht da, dann frage deinen Bruder, ob du ihn den Splitter rausziehen darfst. Das hat mich ganz schön in eine Ohrfeige versetzt, da könnt ihr mir glauben. Die Geschichte mit Petrus ist nämlich nicht anders. Als Petrus nämlich hinter Jesus hinterhergeht, dreht er sich um und schaut auf den Jünger, den Jesus lieb hatte, nämlich Johannes. Und sagt er, Petrus da? Warum antworten eigentlich immer nur die Ältesten? Ja, aber die anderen kennt ihr auch. Ja? Oder kennt ihr die Geschichte nicht? Doch, kennt ihr, mit Sicherheit, habt ihr, liest ja die Bibel. Da steht, was hast du mit ihm zu schaffen? Folge du mir nach. Nehme deine eigene Verantwortung nach, die du hast in der Nachfolge, nachzufolgen. Und damit habe ich schon genug zu tun, mich auf meinen Weg zu halten. Kümmere dich nicht um deinen Bruder. Folge du mir nach. Seh zu, dass du mir nachfolgst. Das hat mir sehr geholfen. Ich kann mich künstlich und schön über andere hier aufregen, weil sie mal wieder mal nichts tun oder dies oder jenes. Nein, hier geht es um mich. Und das Gleiche gilt auch für dich, der du dich gerne über andere aufregst. Sehe zu, dass deine Nachfolge stimmt. Geh zu Jesus und du wirst merken, dass du wirklich, wenn du mit Jesus in Verbindung stehst, dass er dein Leben komplett umkrempelt. Dass es gar nicht mehr viel wert ist, das, was der andere tut. Zwar dich da traurig macht, aber du ganz anders mit denjenigen umgehen wirst. Zu kompliziert, glaube ich, oder? Nö, gut. Wisst ihr, das ist so wichtig für eine Gemeinde. Und dann baut sich Verbindlichkeit auf. Dann hat man Spaß, auch in der Gemeinde zu gehen. Weil ich weiß, mit meiner Gabe, die ich habe, mit das, was ich für wertvoll erachtet bin, du bist sowieso mega wertvoll, kann ich dieser Gemeinde dienen? Kann ich meinen Nächsten dienen? kann ich diese Gemeinde nach vorne bringen. Und dann müssen wir keine 15 Stühle klauen und alles enger zusammenrücken. Dann können wir auch wieder zurückstellen, so wie es vorher war. Dann habe ich Feuer im Blut für Jesus. Das hat Jesus uns versprochen. Ich bin gekommen, in Johannes 10 steht es, dass ihr Leben habt, Leben in Überfluss. Es geht nicht um Reichtum. Es geht Reichtum an Freude im Herzen, an die Glückseligkeit, auf ihn zu schauen. Ich habe euch da Johannes-Evangelien hingelegt. Für euch mal so eine kleine Hausaufgabe. Die könnt ihr selber mit euch rumtragen, mal zwischendurch mal zu lesen, was drin steht. Oder wenn ihr jemand kennt, dann gib ihn doch mal weiter. Das ist so eine schöne Hausaufgabe. Hier, ich habe was für dich, lese mal. Ist eine tolle Sache. Schon mal probiert? Klasse. Die gucken zwar erstmal, was bist du denn von mir? Aber tatsächlich, so komme ich ins Gespräch rein. Eine total tolle Sache. Wovon dein Herz voll ist, davon schäumt der Mund über. Wenn dein Herz negativ voll ist mit bösen Sachen, mit bösen Gedanken, wie soll es klappen? Jesus sagt selber, es kann aus einer bitteren Quelle nichts Süßes entspringen. Geht nicht. Ein Baum, der faul ist, kann keine guten Wurzeln haben. Es fängt immer bei mir an. Ich will dich motivieren, dass du zu Jesus gehst und dass du wirklich dir einen Zettel nimmst mit den Menschen, denen du vielleicht Palaver hast. Mit denen du Palaver hast oder denen du nicht gut leiden kannst. Aber du endlich mal sagst, es muss mal klar Schiff gemacht werden. Bevor du hinrennst und denen die Meinung geigst, wie, was der alles verkehrt macht, bitte ich dich zu Hause, wirklich mach das als Hausaufgabe. Mach es einfach. Guck hier nicht auf Andreas. Hier steht nicht Andreas. Nimm dir ein Blatt Papier. Nimm dir den Kugelschreiber. Und schreibe auf, was positiv an der Person ist. Und wenn du nichts findest, hab doch mal den Mut und red doch mal mit denen. Und du wirst merken, dass es ganz anders ist. Dass derjenige, der vielleicht Fehler macht, weil er vielleicht nicht anders kann. Weil er vielleicht selber nie Motivation bekommen hat. Da vielleicht mal ihm nie gesagt worden ist, ey, du bist total klasse, ohne dich könnten wir den ganzen Braten hier gar nicht aufbauen. Wenn Marcel nicht da wäre, könnten wir viele Dinge gar nicht machen. Dann würden wir uns den Rücken kaputt machen hier. Wollen wir mal ehrlich sein. Wenn deine Opfergabe, die du nicht hast, ihr beide, ja, ihr beide, ich gucke euch beide an, das ist eine Flugrichtung, ja? Wenn eure Opfergabe, ja, aber man kann sich auch kaputt opfern. Um das mal zu sagen, es gibt noch eine Selbstständigkeit der einigen Leute, für die man sich opfert. Ich muss euch da mal echt mal sagen, tut mir leid, boom. Opfern ist dafür da, um wenige nach vorne zu bringen, dass sie selbst aktiv werden können. Und nicht sich aufzuopfern bis zum Nimmerlandstag. Ihr seid keine Sklaven, ihr seid Freie. Und wenn ihr hilft, dann hilft ihr, weil Jesus helfen will. Aber Jesus hat geholfen nur bis zum bestimmten Grade, bis sie selber laufen konnten. Und nicht weiter. Und glaub mal, man erzieht auch faule Menschen. Jesus will, dass du aktiv lernst zu laufen. Jesus will, dass du nicht stehen bleibst. Jesus will, dass du dich bewegst. Und indem du dich bewegst, kriegst du Muskulatur. Wirst du stark. Und kannst auch mal Druck aushalten. Und dafür dient auch eine Gemeinde. Wisst ihr, ich kann schon lange darüber reden, ich muss aufhören. Machtet, habt Mut. Sag nicht, Andreas ist ein Quatschkopf. Ja, ich bin ein Quatschkopf, weiß ich. Macht das, nehmt einen Zettel. Zettel schreibt auf das Positive. Wenn ihr nichts Positives habt, geht zu der Person und redet mit der Person. Und dann wirst du merken, dass da was Positives hängt. Und wenn du ein, glaub mir, das ist wie so ein Sauerteig. Ja, so wie so ein Sauerteig. Wenn du einmal etwas Gutes hast von dem Kerl, dann kommt ein Gutes nach dem anderen. Immer weiter. Und warum? Weil derjenige merkt, der meint es gut mit mir. Und dann wirst du merken, wie er sich öffnet. Ich habe bei mir im Essen einen Bodybuilder und höre ich auf. Ich habe bei mir jemand, der sieht, wenn er hier wäre, würde ich sagen, ganz normal Sterblicher, so wie wir auch sind. Der Mann ist krank. Und zwar hat er als Kind immer gesagt bekommen, du tauchst nichts, du bringst nichts, du bist ein Arsch. Wegen dir ist meine Zukunft kaputt, wegen jedes, hat er immer wieder gekriegt. Du bist schuld, dass meine Ehe kaputt gegangen ist, du bist schuld, dass der Papa abgehauen ist, wegen dir ist nur Krach zu Hause. Das hat den Jungen von Kindesbeinen an massiv in eine andere Richtung gerückt, bis er krank wurde, richtig krank wurde. Jetzt sitzt der vor mir, bin jetzt seit einem Jahr mit ihnen am Sprechen, seit einem Jahr. Hier geht es nicht um Petra oder Giesbert oder Peter oder Herbert. Das sind Leute, die schon eingegruft sind. Hier geht es um jemanden, der wirklich mit Kirche, mit Jesus nichts zu tun hat. Gar nichts zu tun hat. Der wenn er sich offen gemacht hat für die Kirche, dann hat er nur einen auf die Fresse gekriegt. Da muss er sich erstmal ändern. Ja, komm mal sauber, obwohl er sauber ist. Jetzt redet man nicht so einen Stuss, obwohl er die wirklich aus dem Herzen. Alles so. So, jetzt kommt er. Wir sitzen da seit einem Jahr. Hör ich ihn zu, seit einem Jahr. Und bete für ihn, seit einem Jahr. Und letzten Mittwoch zur Bibelstunde kam er, war am Weinen, richtig am Weinen, weil seine Freundin krank geworden ist, Lungenkrebs. Kommt rein zu mir, sagt, da kann ich mit dir reden. Du, jederzeit kannst du mit mir reden, was ist los? Sagt, ich habe ein Jahr gebraucht, um dir zu vertrauen. Ich vertraue dir. Da hat er mir seine Geschichte erzählt. Der hat nie Lob gekriegt. Da habe ich gesagt, weißt du was, du bist so toll. Der ist ja auch, so, der ist auch schuld, dass ich so abgenommen habe. Der hat ja Ernährung auch. Der macht ja auch viel Ernährung und Bodybuilding und Krafttraining. Und damals, als ich so ein bisschen übergewichtig war, habe ich gesagt, du machst ja Krafttraining. Erzähl doch mal, wie machst du das? Und dann hat er mir erklärt, wie man so Ernährung umstellt. Sag mir, du fühlst dich wertlos, habe ich zu ihm gesagt. Weißt, du bist schuld, dass ich so dünn geworden bin, dass ich 20 Kilo abgenommen habe. Das tat ihm gut. Da hat er gemerkt, wow, ich bin etwas wert. Ich kann Leuten helfen. Aber was noch wichtiger ist, dass Jesus mich dazu gebraucht hat, diesen Menschen zu erreichen. Nicht die negativen Dinge, die er hat, zu sehen, sondern von hinten rum reinzugehen. Tatsächlich den Menschen von hinten zu sehen. Das heißt, hineinzukommen in seiner Welt. Ohne dass er es merkt. Ohne Gewalt auszuüben. Ohne jemanden runterzuspielen. So ist Jesus. Und so können wir auch sein. Das Positive in denjenigen zu sehen. Und dann wirklich da zu helfen, wo es angebracht ist. Und jetzt schrieb er mir folgenden Absatz. Ich habe ihn dann noch vorgestern Abend geschrieben, wie ich ihn geben würde, dass ich für ihn beten würde. Und er sagte, Andreas, ich habe zum ersten Mal gebetet. Sein Leben zum ersten Mal gebetet. Und er weiß, dass seine Gebete erhört worden sind. Ich will es mal sagen, wenn wir Menschen anfangen, positiv zu sehen, das Beste bei den Menschen zu sehen, nicht das Negative, auch wenn sie negativ sind in vielen Dingen, aber wenn wir anfangen, positiv zu sehen, uns mit den Menschen beschäftigen, dann verändern wir oder dann verändert Christus diesen Menschen offen, macht ihn offen für die Botschaft, für das gute Evangelium, dass Menschen umkehren können zu Gott. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Nichts wird uns geschenkt in dieser Nachfolge. Nichts wird uns geschenkt, in Sachen mit Menschen zu arbeiten. Nichts wird uns geschenkt. Viele Dinge sind hart erarbeitet, genau wie Jesus auch viele Dinge auch hart erarbeiten musste. Ja, auch mit Petrus und wie die alle anderen hießen. Aber es lohnt sich. Und warum lohnt sich es? Weil wir es einfach wert sind. Weil Gott uns für wert erachtet hat. Und wie siehst du dich selbst? Das haben wir ja letztes Mal gemacht. Ja, war erschreckend, ne? Wie Maggie sich sieht. Ne? Wie siehst du dich? Amen.